Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Willkommen zu Live Radio. Die CIA trägt die Schuld am 11. September. Die Kondensstreifen der Passagierflugzeuge sind in Wirklichkeit Spuren chemischer Stoffe, die über uns abgeworfen werden, um uns ruhig zu stellen. Und die Mieten steigen, um Migranten aus bestimmten Vierteln zu vertreiben. Alles Spinnerei oder steckt hier und da doch ein Funken Realität hinter solchen Annahmen? Über das Wesen der Verschwörungstheorie sprechen wir heute mit Eva Kimmenich.
Hallo.
Hallo.
Wie immer zu Beginn stellen wir unseren Gast kurz vor.
Eva Kimmenich ist einer Verschwörung auf der Spur. Oder besser, der Verschwörungstheorie. Die 58-jährige Professorin für Romanistik forscht an der Universität Potsdam über kulturellen Wandel, Identität und Protestkulturen. Im März leitete sie eine internationale Konferenz über Verschwörungstheorien in der europäischen Krise. Über Konzepte, Rhetorik und Stereotypen sprechen wir jetzt auf Leitmedium. Herzlich willkommen, Eva Kimmenich.
Frau Kimmenich, haben Sie eine Lieblingsverschwörungstheorie?
Nicht unbedingt. Also eine Lieblingsverschwörungstheorie würde bedeuten, dass ich mich mehr den Inhalten zuwende und uns geht es eigentlich eher um die Form. Das heißt, uns interessiert, wie wird eine Verschwörungstheorie zusammengestellt, wie funktioniert sie, welchen Mechanismus hat sie. Und da ist es interessant zu vergleichen, wie Verschwörungstheorien strukturiert sind. Insofern schaue ich eher in die Breite, als punktuell auf eine mich zu konzentrieren.
Wenn Sie sagen, Sie gucken mehr auf die Strukturen, gab es denn mal eine Verschwörungstheorie, die Sie vielleicht nicht gleich als solche identifiziert haben? Also eine Darstellung, an die Sie geglaubt haben?
Das kann man so auch sehr schwer sagen, weil Verschwörungstheorien ständig produziert werden. Wir betrachten sie als Erklärungsmuster, als Deutungsmuster, die zu bestimmten Ereignissen in Erscheinung treten. Also immer dann, wenn etwas passiert, was eine Gesellschaft verunsichert oder eine soziale Gruppe verunsichert, dann treten verschiedene Deutungsmuster nebeneinander in den Medien auf. Das ist natürlich heute verstärkt möglich durch die verschiedenen Medien, die jedem Einzelnen zur Verfügung stehen.
Gibt es denn eine Geschichte der Verschwörungstheorie? Was waren die erste?
Das haben die Historiker versucht zu bearbeiten. Also sie können weit zurückgehen bis in die Antike. Da gab es bereits Verschwörungstheorien, zum Beispiel zum Attentat auf Julius Caesar. Das hat sich natürlich, wenn man so will, bewahrheitet. Die ersten Verschwörungstheorien sind sehr nahe an einer tatsächlichen Verschwörung. Aber das wäre jetzt schwierig im Nachhinein zu beobachten, wie Verschwörung und Verschwörungstheorie zusammenhängen. Also generell kann man sagen, dass eine Verschwörungstheorie immer einen Anlass in der Realität hat, aber dann ein Deutungsmuster drüber legt, das nicht nur mit Fakten aus der Realität gespeist wird, sondern Realitäten mit mythischen Deutungen überlagert oder mit anderen Auslegungen. Da gibt es dann spezielle Verfahren auch dazu, rhetorischer Art oder also visueller, also mit Bildrhetorik kann natürlich ebenfalls gearbeitet werden. Man kann zum Beispiel ein Ereignis kombinieren mit oder auf verschiedenen Wissensebenen ausdeuten. Man kombiniert Mythen mit historischen Fakten. Man versucht, andere Verschwörungstheorien als Beispiel heranzuziehen, um damit die eigene Ausdeutung zu rechtfertigen.
Woran erkennt man denn eine Verschwörungstheorie?
Das ist nicht so leicht zu beantworten, weil wir haben gesagt, Verschwörungstheorie ist ein Deutungsmuster, ein Erklärungsmuster. Und heute ist es so, dass solche Deutungen in vielfältiger Weise zur Verfügung stehen. Es ist schwer für den Einzelnen eine Information zu unterscheiden, die eine Einordnung der Ereignisse zu etwas gibt. Es sind verschiedene Informationen da und zu unterscheiden, welche jetzt die richtige ist, ist heute sehr schwer geworden. Insofern kann man auch schlecht sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Es gibt natürlich Seiten, die sich schon als verschwörungstheoretische Seiten zu erkennen geben, wie All Mystery oder Ähnliches. Da sind dann explizit Verschwörungstheorien drauf. Aber Sie finden zum Beispiel eben auch so einen Blog-Eintrag, bei dem man nur rhetorisch vorgehen kann und schauen kann, wird hier versucht, eine bestimmte Sichtweise den Rezipienten aufzudrängen und wie wird es gemacht? Mhm. Eine Information, die nicht verschwörungstheoretischer Art ist, wird einfach mehr beschreibend sich präsentieren und auf diese Art jetzt der Überzeugungsstrategie verzichten.
Man kann den Eindruck gewinnen, dass Verschwörungstheorien derzeit oder seit einiger Zeit sehr viel Zulauf haben. Worauf ist das zurückzuführen?
Also ich bin der Ansicht, dass gesellschaftliche Entwicklungen dafür eine Rolle spielen, eine generelle Verunsicherung. Dann natürlich die Möglichkeiten, Informationen in vielfacher Art und Weise zu suchen. Wenn man sich überlegt, dass in vergangenen Jahrhunderten eigentlich zunächst mal nur Zeitungen oder früher Mund-zu-Mund-Propaganda oder Lieder die einzigen Informationsmöglichkeiten waren, neben der offiziellen Information, hatte zum Beispiel das Lied im 17. Jahrhundert eine Informationsfunktion. Und wenn Sie weitergehen, haben wir heute eine Pluralität an Informationen, die kaum noch jemand überblicken kann. Und es hat was damit zu tun, dass diese Art der Information, dass es keine eindeutige Deutungshoheit mehr dafür gibt. Das heißt, wir haben eine plurale Gesellschaft, wir haben eine Vielfalt an Medien und jeder kann eine Information einstellen oder kann auch eine Information kritisieren und umdeuten. Mhm. Und all diese wieder Deutungs- und Erklärungsmuster stehen parallel nebeneinander. Das hat natürlich Skepsis auch hervorgerufen bei den Informationsrezipienten, die sich dann sagen, ja, was stimmt denn eigentlich? Was in der Zeitung steht, stimmt das, was in der Zeitung steht, stimmt das, was uns im Fernsehen gesagt wird? Also noch meine Elterngeneration, das merke ich auch heute noch, meine Mutter, wenn sie Nachrichten hört, das ist für sie das Informationsmedium, an das man sozusagen geglaubt hat. Da war die sachliche Information. Bei den Zeitungen war das schon etwas anders. Da hat diese Generation auch schon gewusst, eine Zeitung hat diese Tendenz, die andere jene Tendenz, um ein Ereignis auszulegen. Aber die Nachrichten galten da noch wirklich als eine sozusagen sachliche Information, der man glauben kann. Und das ist heute natürlich spätestens seit dem ersten Irakkrieg, also auch die Manipulation der Bilder, hinfällig geworden. Dann kommt das Internet dazu, in dem erstens mal eben zahlreiche Kommentare dazu jeweils gepostet werden können, aber auch so eine Art Gegeninformation veröffentlicht werden kann. Und das kann jeder. Und da haben wir so ein bisschen die Individualisierung, die zugenommen hat, sodass wir also heute jetzt nicht nur das Individuum haben, das sich selbst präsentiert, sondern das Individuum muss auch sein eigenes Weltbild selbst sich zusammenstellen und auch präsentieren. Also das ist eine weitere Entwicklung, die dazu führt, dass jeder sich fast veranlasst fühlt, selbst nach der Wahrheit zu suchen und eben vermittelte Wahrheiten nicht gleich anzunehmen und zu glauben. Also es fehlt auch eine Art Umgang, unterscheiden zu können, um was für Informationen es sich eigentlich handelt. Da sind, denke ich, viele Menschen auch ganz alleine gelassen damit. Da spielt natürlich der Bildungshorizont ein bisschen eine Rolle. Da ist auch ein gewisses Gefälle da, was alles jetzt statistisch nicht irgendwie nachgewiesen ist. Aber es gibt natürlich Studien dazu, die sich darüber Gedanken machen, wer besonders anfällig ist für Verschwörungstheorien und wer nicht. Wobei das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil man sowas ja quantitativ gar nicht irgendwie nachweisen könnte.
Ist es denn so, dass so eine Verschwörungstheorie auch hilft, einen Schuldigen zu finden, jetzt an der eigenen Situation oder an der Situation anderer? Ich weiß nicht, ob man sich als Verschwörungstheoretiker vor allem für sich interessiert.
Also es gibt zwei Aspekte. Also der eine Aspekt ist natürlich, dass man sich mit einer Verschwörungstheorie auch selbst darstellen kann, selbst aufwerten kann, weil man derjenige ist, der es ja verstanden hat. Also man hat den Durchblick. Und das ist ja schon mal eine Aufwertung in der Gruppe. Da kommt es dann weniger darauf an, eigentlich um was es geht, sondern dass man sich profilieren kann als der Durchblicker. Und die andere Seite, das sind dann Menschen, die also erstens einen Durchblick haben, aber dann auch immer eine Ursache oder einen Verursacher finden wollen. Und da wird dann die Verschwörungstheorie auch zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem, wenn die sogenannten Verursacher dann mit sozialen oder ethnischen Gruppen in Verbindung gebracht werden. Das ist was leider stark stattfindet, also erstens im Hinblick auf die europäische Krise und dann vor allen Dingen im Hinblick eben auf Fremde, auf Immigranten und leider wieder auch sehr stark auf Juden. Also da wird viel Antisemitismus wieder geschürt.
Mhm. Würden Sie denn sagen, dass grundsätzlich ein Merkmal von Verschwörungstheorien auch ist, dass die irrational sind, also dass Argumente nicht greifen, oder ist das ein Vorurteil gegenüber der Verschwörungstheorie wiederum?
Es muss nicht immer völlig irrational sein. Also es gibt schon Verschwörungstheorien, die erscheinen schon etwas kurios und man fragt sich, wie man auf die Idee kommt. Da ist natürlich das Beispiel Chemtrails zu nennen, aber auch dahinter ist ja ein bisschen Realität, weil es ja tatsächlich Flugzeuge gibt, die bestimmte Stoffe verbreiten, um zum Beispiel Unwetter zu entschärfen oder Ähnliches. Also es gibt einen Auslöser in der Realität, und was dann damit gemacht wird oder wie die Form der Kondensspuren unterschieden wird in gute und böse Kondensstreifen oder sowas, da kommt dann für den einen oder anderen schon die Frage auf, ob das jetzt noch wirklich nachzuvollziehen ist. Aber wenn es vor allen Dingen um gesellschaftliche Ereignisse geht, dann ist es nicht immer irrational. Also gerade jetzt im Bereich der Politik, da bestätigt es auch wieder die Geschichte, dass man feststellen kann, dass eben so manche Verschwörungstheorie sich im Nachhinein bewahrheitet hat. Also man darf auch nicht vergessen, das ist vielleicht auch wichtig, dass Verschwörungstheorie das Wort eine Diskurssorte bezeichnet. Also in dem Moment, in dem ich ein Erklärungsmuster als eine Verschwörungstheorie bezeichne, erhebe ich den Anspruch darauf, dass die falsch ist. Das heißt, man kann auch eine gegenteilige Sichtweise sehr schnell damit stigmatisieren und falsifizieren oder in diese Ecke rücken, obwohl dahinter sehr wohl etwas steckt, was tatsächlich sich ja auch in manchen Fällen bewahrheitet. Das macht es eben sehr schwer, Verschwörungstheorien zu unterscheiden, wenn sie sich wirklich auf gesellschaftliche, immer komplexer werdende Zusammenhänge beziehen. Und man sich ja heute schon manchmal fragt, steckt da nicht doch etwas dahinter, hinter diesem Deutungsmuster?
Das eine ist der Glaube oder das in Erwägung ziehen, dass eine Verschwörungstheorie vielleicht doch wahr ist. Der nächste Schritt ist die Verteidigung dieser Darstellung und dann erst recht die Verbreitung durch Weitersagen. Kann man diesen Schritt, mit dem man vom Empfänger zum Überbringer wird, an etwas festmachen?
Das ist schwierig, aber ich denke, dass das eine Glaubensproblematik ist. Also Menschen, die in ihrem Weltbild und in ihrem Sicherheitsgefühl durch irgendetwas erschüttert sind, und ich meine, in der heutigen Zeit, glaube ich, sind die Weltbilder alle ein bisschen angekratzt. Also es ist so, dieses Sicherheitsgefühl ist sicherlich nicht mehr so vorhanden in der Gesellschaft wie noch vor 20 Jahren. Da hat man noch an was eben glauben können, auch wenn man nicht religiös ist. Und da springt die Verschwörungstheorie tatsächlich ein bisschen ein, gerade bei Verunsicherungen zu sagen, das ist jetzt ein Erklärungsmuster, was mich überzeugt, daran halte ich mich und insofern verbreite ich das dann auch.
Die treten ja mitunter, Verschwörungstheoretiker, auch so gegenüber Reportern hat man das erlebt, ganz schön kämpferisch auf oder auch ja, militant, kann man fast sagen. Woher kommt denn dieses Kämpferische?
Ich denke, das kommt zunächst mal daher, dass in dem Moment, in dem er eine Verschwörungstheorie anzweifelt, derjenige, der zweifelt, automatisch zu den angeblichen Verschwörern gehört. Also wenn man einem Verschwörungstheoretiker nicht glaubt, dann wird man automatisch zum Kontrahenten. Der fühlt sich dann ja auch in seiner Weltsicht in Frage gestellt, von der er hundertprozentig überzeugt ist. Und außerdem möchte er ja durch seine Verschwörungstheorie, die ja die Ursachen erkennt und die Schuldigen benennt, möchte er ja auch in gewisser Weise die Welt retten oder was immer eben auch retten. Also dieser missionarische Rettungsgedanke, den haben überzeugte Verschwörungstheoretiker, und da müssen sie natürlich sozusagen dann kämpferisch dagegen angehen. Das hat auch ein bisschen was mit Heldentum zu tun. Also der Einzelkämpfer gegen alle, die unglücklicherweise nicht verstehen, was eigentlich vor sich geht. Das sind also gewisse psychische Dispositionen, die Psychologie sagt das zumindest, ist auch, muss man, denke ich, auch vorsichtig sehen, ob das stimmt, dass bestimmte Ereignisse in der Lebensgeschichte dazu führen, dass jemand anfälliger für Verschwörungstheorien ist wie andere Menschen. Aber nachgewiesen in dem Sinne ist das auch nicht.
Sie sagten ja schon, dass eine Verschwörungstheorie nicht irrational sein muss. Wir hören uns mal an, dass die Realität die Fantasie mitunter auch übertreffen kann.
Folter und Gehirnwäsche haben Jerry Fletcher zum Mörder gemacht. Er will aufdecken, was dahinter steckt. Doch niemand glaubt ihm, dass er manipuliert wurde. Mithilfe einer Anwältin gelingt es ihm aber schließlich doch, die Machenschaften konkurrierender Geheimdienste aufzudecken. Die Handlung des Films Fletchers Visionen ist Fiktion. Aber zumindest was die Überwachung durch Geheimdienste angeht, scheint der Film gar nicht so weit von der Realität entfernt. Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden ist Misstrauen angebracht. Die NSA sammelt massenhaft Daten über uns. Der BND soll bei Wirtschaftsspionage geholfen haben. Bei einem Mord des Neonazi-Trios NSU war ein Verfassungsschützer anwesend, der von der Tötung nichts mitbekommen und die Leiche des Opfers nicht gesehen haben will. Es gibt sie also durchaus, Dinge, die verheimlicht werden oder über die von oberster Stelle gelogen wird. Eines der prominentesten Beispiele? Die Watergate-Affäre vor 40 Jahren, wegen der US-Präsident Richard Nixon zurücktrat. Seine Mitarbeiter hatten Abhörwanzen in den Büros der Demokratischen Partei installiert.
Frau Kimmenich, wir haben jetzt einige Beispiele gehört, sowohl aus der Feder Hollywoods als auch aus der Realität. Ist das Misstrauen gegenüber den politisch Handelnden nicht nachvollziehbar, wenn uns, also der Bevölkerung, offiziell abstruse Erklärungsmodelle angeboten werden?
Selbstverständlich. Also das hat wieder mit der Vielfalt an Informationen zu tun, auch manchmal Mangelinformationen, Desinformationen, falsche Informationen. Das ist etwas, was unsere Zeit, würde ich sagen, im Augenblick auch charakterisiert. Und insofern ist diese Skepsis und das Misstrauen gegenüber der offiziellen Berichterstattung durchaus angebracht, weil wir ja auch in einer zunehmend demokratischen Gesellschaft die Möglichkeit gehabt haben, in den letzten Jahrzehnten eben durch andere Berichterstattungen auf solche Dinge hingewiesen zu werden, wie jetzt jüngst Snowden. Also insofern befördert sowas auf jeden Fall das Misstrauen und wie gesagt auch zu Recht. Also wie die jetzige Geschichte ausgehen wird, werden wir sehen. Also deshalb auch vorhin meine Vorsicht im Hinblick auf Rationalität von Verschwörungstheorien oder auch die Bezüge zur Realität, die eben immer da sind. Also das ist immer gegeben. Es ist ganz selten, ich wüsste jetzt keine Verschwörungstheorie, die keinen wirklich Anker in der Realität hätte.
Und wie ist es dann, wenn man erstmal dieses Misstrauen zulässt? Wie schnell kann es dann passieren, dass man so die andere Denkrichtung gar nicht mehr zulässt?
Das ist auch schwierig. Also ich denke, dass da auch die Situation der einzelnen Individuen eine große Rolle spielt. Je, sagen wir mal, schlechter es einem geht, desto mehr ist man verunsichert in seiner Existenz und desto leichter wird man sich an ein Erklärungsmuster klammern, was zumindest die Ursachen benennt, was vielleicht dann auch Besserung verspricht, indem die Schuldigen gefunden und eliminiert werden.
Ist der Zulauf, den die Verschwörungstheorien derzeit haben, eine Folge schlechter Politik, falscher Politik, Desinformation der Politik?
Also sagen wir mal, die Politik müsste sich schon ein bisschen deutlicher äußern. Sie müsste klarer Bestellung ziehen. Die Medien müssten auch unverfänglicher berichten. Also ich denke, auch so manche Medien tragen dazu bei, dass manche Erklärungsmuster hochgespielt werden, dass auch solche Bewegungen hochgespielt werden. Ich denke, das hat man an Pegida gesehen. Da hat sich alles auf die ganze Berichterstattung gestürzt, auf die Demonstrationen, aber auch auf die Gegendemonstrationen. Und die haben in dem Fall zum Beispiel deutlich gemacht, dass es auch Menschen gibt, die diese Erklärungsmuster als abwegig erkennen.
Spielt die Hektik der Medien da auch eine Rolle? Dieses immer sofort berichten wollen, immer erklären wollen?
Mit Sicherheit. Also das ist auch, also ich denke, da ist der Journalismus, lebt ja auch davon, dass er erstens mal von der Katastrophenberichterstattung beziehungsweise eben wer hat die neueste, spannendste Information. Da würde man sich wünschen, dass der Journalismus doch manchmal erstmal ein bisschen gründlicher recherchiert und dann Informationen zutage fördert, die sachdienlicher sind. Also nicht gleich immer darauf anspringen, darüber müssen wir berichten, das Bild müssen wir einstellen. Ich denke, dass das auch dazu führt, dass also ja, also es ist so eine Art, alle sitzen vom Fernseher oder vom Computer im Internet und wollen das Neueste, Spannendste hören. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Berichterstattung fast attraktiver geworden ist wie die Fiktionen, weil ja dauernd was gemeldet wird, was ja ganz furchtbar spannend ist. Also da wäre sicherlich viel zu tun. Und ich meine, die Politik, das ist natürlich eine Sache, ich meine, die müsste sich viel mehr orientieren überhaupt an den Bedürfnissen und an den Problembereichen in der Gesellschaft, was sie leider in den letzten Jahren nicht mehr tut.
Das ist ein guter Punkt. Das eine ist ja das politische Geschehen, bei dem wir nicht wissen, ob uns das, was verkauft wird, auch die Realität wiedergibt. Das andere ist das Gefühl von der Politik, nicht vertreten zu werden, also sich missverstanden zu fühlen, vielleicht auch von einer ungerechten Welt abgehängt zu werden. Der normale Bürger schuftet, während sich millionenschwere Steuersünder freikaufen, so dieses Modell. Welche Rolle spielt das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen für den Zulauf der Verschwörungstheorie?
Das spielt sicher eine große Rolle, weil manche Verschwörungstheoretiker ja dann auch anbieten, wieder Recht und Ordnung herzustellen. Wobei, auf welche Art und Weise, das muss man dann schon auch noch mal genauer hinterfragen. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass, wie gesagt, Personengruppen, Bevölkerungsgruppen, die benachteiligt sind und in einer schlechtere Lebensbedingungen haben oder deren Lebensbedingungen sich verschlechtert haben, da ist es, glaube ich, noch gravierender, dann natürlich sich gehört fühlen und da kommt endlich mal einer, der versteht unsere Situation, der kennt die Ursachen und der findet vielleicht sogar einen Ausweg. Also ja. da ist schon, das ist natürlich etwas, das hätte die Politik machen müssen.
Wieder jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Hat man das vorher schon mal gehabt, dass derart pauschal das System angeprangert wurde oder ist das neu gewesen? Und inwiefern bewirkt das so eine Art Radikalisierung, auch dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind?
Ich denke, also wenn Sie an die 68er-Bewegung denken, da wurde der Staat auch in Zweifel gestellt. Also ob man das jetzt als Verschwörungstheorie bezeichnen kann, also das würde ich jetzt eher verneinen. Also Kritik am Staat, an den Institutionen, an den Autoritäten, das gibt es in allen Jahrhunderten mehr oder weniger erfolgreich. Natürlich mit zunehmender Demokratisierung ist das Protestieren überhaupt erst möglich geworden. Oder auch die Äußerung von Kritik, wenn Sie daran denken, wie lange es Zensur gegeben hat bis Anfang des 20. Jahrhunderts, dann ist natürlich klar, dass die Auflösung von solchen repressiven Mechanismen, die zwar auch noch da sind, aber natürlich nicht so in dem Maße wie früher, dazu führen kann, dass überhaupt mehr Kritik geäußert wird. Aber das muss nicht unbedingt jetzt verschwörungstheoretisch motiviert sein.
Wo würden Sie denn die Schnittmengen sehen von Verschwörungstheorien und der Pegida-Bewegung?
Da würde ich jetzt gerne an die beiden Spezialisten, Anja Distarewitsch und Saman Hamdi, abgeben, die sich damit intensiver befasst haben.
Zwei Studenten von Ihnen, die sich mit der Materie befasst haben.
Also zuerst einmal müsste man, glaube ich, festhalten, dass soziale Bewegungen immer sehr divers sind und dass es nie nur einen bestimmten Kern einer Bewegung gibt. Und womit Herr Distarewitsch und ich uns beschäftigt haben, sind bestimmte Akteure aus der Pegida-Bewegung, die sich bei ihr auch angebiedert haben. Vor allem Jürgen Elsässer und Udo Ulfkotte, die beide auch Redner waren, sowohl in Leipzig als auch in Dresden dann. Und Herr Elsässer zum Beispiel, der hat ja alle politischen Lager durchlaufen, damals in den 90er Jahren Mitbegründer der antideutschen Bewegung. Dann hat er sich immer weiter nach rechts radikalisiert und der hat ja sein eigenes monatlich erscheinendes Magazin, was eben auch über YouTube läuft und vertritt bestimmte Verschwörungstheorien, die man schon auch sehr deutlich erkennen kann. An so Strukturmerkmalen von Verschwörungstheorien, nämlich diese Fragen qui bono, also wer profitiert, dass es immer einen bestimmten Profiteur einer Verschwörung gibt, sozusagen, und pars pro toto, also das Einzelne steht fürs Ganze, das heißt, es gibt keine Zufälle und jedes Zeichen, was man wahrnimmt, deutet quasi auf die große Verschwörung hin. Und eine Verschwörungstheorie, die wir jetzt im Rahmen dessen analysiert haben, ist die, dass Charlie Hebdo eben auf eine Allianz zurückgeht zwischen westlichen Geheimdiensten, also CIA und MI6, also USA und Großbritannien, wo die Regierungen angeblich mit dahinter stecken, ja, und Islamisten, die nämlich diese Ausbildung, also die Geheimdienste haben die Ausbildung der Attentäter von Charlie Hebdo nach Elsässer, haben sie die überwacht und gewähren lassen und haben die auch logistisch unterstützt. Und das schließt so ein bisschen den Bogen zwischen dem, was Jürgen Elsässer vorher vertreten hat, nämlich war er bei den Mahnwachen für den Frieden. Und ja, er dockt immer so ein bisschen populistisch an die gerade aktuellen Bewegungen an, was auch sehr typisch für so sehr radikale Verschwörungstheoretiker ist. Mhm. Und auf jeden Fall kombiniert er da verschiedenste Feindbilder, nämlich die Amerikaner und die transatlantischen Mächte, also Großbritannien und die Amerikaner und eben die Islamisten. Und eröffnet so ein neues Verschwörungsnarrativ, was dann sich selbst, ihn selbst und die Pegida-Bewegung als Lösung anbietet. Mhm. Nämlich ist der angebliche Hintergrund dieser Verschwörung, dass Europa und die nationalen völkischen Bewegungen in Europa geschwächt werden sollen durch eine Islamisierung und durch islamistischen Terror. Und das ist im Interesse der USA und Großbritannien im globalen Machtkampf gegen Europa.
Mhm. Ist also so eine Bewegung wie Pegida gar nicht dann die Verschwörungsbewegung, sondern sind es einzelne Akteure, die sich dieser Bewegung anschließen oder sie erst zu einer Bewegung werden lassen?
Also ich glaube, es ist sehr schwer, so allgemeingültige Aussagen über so eine breite Bewegung zu treffen, die natürlich schon tendenziell sehr rechts ist, aber wo man eben keinerlei Daten hat über das, was die Menschen wirklich nun glauben. Also es gab ja Umfragen und da ging es vor allem erstmal auf diese Asylproblematik hin und auf Angst durch geflüchtete Menschen etwas zu verlieren und quasi dieser Zuzug in die Sozialsysteme, wo auch dann der Anknüpfpunkt zur AfD wäre. Also das gab es und dann gab es die Islamisierung, kam dann glaube ich an dritter Stelle und vorher eben auch noch ein Misstrauen gegenüber Medien und politischem System, wo die Menschen sich nicht repräsentiert sehen, was wir vorhin eben schon hatten als eine Ursache, dass diese Resonanzerfahrung, dass man selber gehört wird im politischen System, dass das eben nicht mehr stattfindet und dass dadurch eben so erlösende und erleichternde Deutungsmuster herangezogen werden, die eben einen Schuldigen benennen, ja, und das Ganze verständlich machen.
Zur Pegida und vielleicht auch zur AfD würde ich gerne auf eine Aussage von Katrin Oertel zurückgehen in einem Interview für RT.
Also eine der Gründerinnen der Pegida-Bewegung.
Genau. Sie hat sich ja jetzt mittlerweile distanziert von Pegida, weil Pegida für sie zu extrem wurde. Sie meint, dass die CDU zu links geworden ist und dass dadurch ein gewisses Vakuum, ein politisches Vakuum entstanden ist, das eben diese rechteren Tendenzen nicht mehr abdeckt. Dadurch hat eine politische Plattform gefehlt, die es in anderen Ländern schon gab. Und dadurch kamen auch solche Parteien wie die AfD zustande. Und natürlich auch Pegida als so ein Aufschrei dieser Leute im Sinne von, naja, vor 10 Jahren hat die CDU noch gesagt, Multikulti ist tot und jetzt auf einmal wird ein ganz anderer Kurs gefahren. Dadurch fühlen sich die Leute natürlich ein bisschen verraten und suchen jetzt nach anderen politischen Alternativen, um sich auszudrücken. Besonders die Pegida-Bewegung deckt vielerlei rechte Tendenzen ab. Nicht nur direkt Rechtsradikale, sondern auch Leute, die einfach nur recht konservativ sind und gewisse Aspekte von Pegida mögen, aber jetzt nicht direkt rechtsradikal sind.
Dann, Frau Kümmerich, an Sie die Frage. Sie sagten vorhin sinngemäß, dass der Zulauf für oder die Offenheit für Verschwörungstheorien auch mit dem Bildungsniveau zusammenhängen kann. Jetzt haben wir aber bei Pegida gesehen, dass da auch gebildete Leute mitgegangen sind. Was ist da der Auslöser, dass Leute, die sich also ein diverses Meinungsbild eigentlich machen können, dann da mitgehen, obwohl sie wissen, dass zumindest ja der Ursprung der Bewegung und die Tendenzen, in die sie geht, mit Demokratie nicht mehr viel gemein haben?
Ja, ich denke, da ist das Weltbild dafür verantwortlich, also, und die Couleur des Weltbildes. Also wenn man ohnehin schon dazu neigt, etwas konservativ rechte Einschätzungen der Ereignisse zu haben, dann wird das natürlich von Pegida bedient. Also da müssen das, wie gesagt, man kann es nicht festmachen, aber dass jetzt Pegida so einen großen Zulauf am Anfang hatte und vor allen Dingen wo, denke ich, muss man sehen. Also es ist eben in Bundesländern, in denen es viele Arbeitslose gibt, in denen viele Menschen leben, deren Lebensbedingungen sich verschlechtert haben. Da war das ein Erklärungsmuster, was vor allen Dingen diese Menschen angesprochen hat. Aber wir haben natürlich, wie bei allen Verschwörungstheorien, sind immer auch Leute dabei, die vom Bildungsniveau her die Möglichkeit hätten. Also warum die sich jetzt dem anschließen, das müsste man befragen. Also, aber ich denke, dass das ideologisch begründet ist. Also dass die einfach sozusagen so eine Strömung auch nutzen, um ihr rechtes Weltbild zu verbreiten oder sich darin bestätigt zu fühlen. Also mir fällt gerade jetzt spontan ein, als in meiner Jugendzeit die ersten Demonstrationen gegen Atomkraftwerke stattgefunden haben. Das hat jetzt zwar nichts mit Verschwörung zu tun, aber das ist ein ähnlicher Mechanismus. Also als sich da die ganzen Bauern im Kaiserstuhl zusammengetan haben und den Bauplatz in diesem netten kleinen Städtchen Wiel besetzt haben, sind sehr schnell auch so ein paar linke Aktivisten aufgesprungen und haben das für sich vereinnahmt und daraus eine politische Veranstaltung gemacht. Das war den Kaiserstühler Weinbauern, ja, es war nicht ihr Weltbild, bei denen ging es um was ganz anderes und die haben sich dagegen auch zur Wehr gesetzt. Ja. Aber sozusagen, da hätten wir schon immer, dass diese ideologische Vereinnahmung einer Bewegung, die aus einer ganz bestimmten Situation und von ganz bestimmten Menschen getragen wird, die kann man immer benutzen auch. Und das scheint mir da eher der Fall zu sein.
Ist denn bei einer Verschwörungstheorie grundsätzlich, ist das nur ein Erklärungsmodell immer oder sind da Lösungen auch irgendwie erwünscht oder werden die erarbeitet oder geht es eigentlich nur darum, zu wissen, was andere nicht wissen, aber auch nichts dagegen zu tun, wenn man davon überzeugt ist?
Also sind diese Aspekte immer alle vorhanden? Also wenn wir sagen, Verschwörungstheorie ist ein Erklärungsmuster, dann heißt es, dass damit ein Ereignis erklärt wird, dass nach Ursachen gesucht wird und dass auch nach Lösungen Ausschau gehalten werden kann. Und es ist immer auf beiden Ebenen möglich. Eben sozusagen auf der einen Seite, dass tatsächlich jemand Informationen hat und die richtig kombiniert und sich so eine Verschwörungstheorie dann tatsächlich als Realität erweist. Oder aber, dass, sagen wir mal, jetzt blind kombiniert wird, die Versatzstücke, die an Informationen zur Verfügung stehen, heute eben in einem viel größeren Maße. Ja, das ist dann so ein lustiges Zusammensetzspiel, das sich ständig ändern kann. Also man pickt sich mal dies und mal das und man findet mal hier einen Beweis. Aber das ist eine Vermengung dann von Wissensebenen, die nicht unbedingt dann noch irgendeiner Logik folgt. Also da, denke ich, ist einfach auch das Spiel Welterklärung, das dann manchen Menschen Spaß macht und deswegen wechseln die auch so häufig. Also ich glaube auch, dass das inzwischen so ein bisschen im Internet bei Bloggern, da ist ja ein reger Austausch, also da wird auch durchgespielt. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, dass Verschwörungstheorien ja heute aus der Aura des Geheimen längst raus sind. Also das ist ja ganz öffentlich, man kann ja auch nachvollziehen, wie das funktioniert, wie es aufgenommen wird. Und wie Verschwörungstheorien dann ja auch wieder demontiert werden durch Blog-Einträge. Also das ist ein ständiges Spiel, das auch sehr, sehr schwer zu durchschauen ist. Und ich denke auch, man muss auch vorsichtig sein, jetzt Verschwörungstheorien zu einem Phänomen werden zu lassen, dass sie wichtiger macht, als sie sind. Also problematisch wird es immer nur dann, wenn Verschwörungstheorien konkrete Feindbilder entwerfen. Also wirklich so im Hinblick auf Xenophobie und Antisemitismus. Dann muss man da schon die Sache vorsichtig angehen und auch vor allen Dingen wahrnehmen und ernst nehmen.
Die Welt wird nicht durch die Verschwörungstheorie in Unordnung gebracht. Dennoch gibt es ja die Institutionalisierung von diesen neuen Protestbewegungen. Also Pegida schickt eine Bürgermeisterkandidatin in Dresden ins Rennen. Die AfD sitzt in Landesparlamenten, im Europaparlament. Sie hat den Einzug in den Bundestag nur knapp verpasst. Der Wahlslogan der AfD lautete damals Mut zur Wahrheit. Im Prinzip hat die Partei damit wieder aufgegriffen, wofür auch die Verschwörungstheorie steht. Wir trauen uns als Einzige zu sagen, wie es ist. Ist diese Institutionalisierung, birgt die nicht Gefahren?
Das muss die Zeit zeigen. Also das ist natürlich ein Problem, aber das ist nicht nur seit Pegida so. Also das war schon im Nationalsozialismus auch so, dass auch andere Beispiele in anderen Ländern, also das ist einfach auch die Problematik der verschiedenen politischen Ideologien, von denen ja auch jede den Anspruch hat, zu erkennen, was für die Gesellschaft wichtig ist und wie die Zukunft zu handhaben ist. Also da bewegen wir uns jetzt auf dem Terrain, denke ich, in dem Verschwörungstheorie, Ideologie und auch Politik ineinander überfließen, was mit Sicherheit auch der Fall ist. Aber da muss man vorsichtig sein, auch wie sich sowas entwickelt. Also man, wie gesagt, man muss es ernst nehmen, man muss es als Gefahr erkennen und überlegen, wie man versuchen kann, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, nicht so leicht auf solche Theorien anzuspringen. Also da kommen wir wieder zur Bildung. Also man muss versuchen, Aufklärung zu leisten, dass Menschen leichter unterscheiden können, wird mir da jetzt ein Weltbild untergeschoben, wird da eine Wahrnehmung verschoben und wie wird das gemacht? Und das ist eigentlich das, was wir versuchen zu machen, dass wir eben schauen, wie funktionieren Verschwörungstheorien, welche Wissensbereiche werden angezapft, welche Versatzstücke werden kombiniert oder überhaupt mal darauf hinzuweisen, dass es so eine Art Steinbruch von Erklärungskernen gibt, beziehungsweise Feindbildern, die auswechselbar sind und aus denen sich eben heute aufgrund der Demokratisierung von Wissen jeder bedienen kann und der Wechsel so schnell ist, dass man ja gar nicht mehr hinterherkommt. Wie gesagt, einmal Islamisierung, einmal Amerikanisierung und das also innerhalb weniger Wochen. Mhm. Oder bei Charlie Hebdo waren es zunächst die Islamisten, dann sollen es die Juden gewesen sein, die dahinter stecken. Also der Wechsel ist sehr schnell und das kann man mit so einem Steinbruchmodell sehr schön zeigen. Also das ist einfach präsent in allen Medien, vor allen Dingen übers Internet. Auch die Feindbilder, also was Antisemitismus angeht, da haben wir auch ein paar Beispiele auch zusammengestellt, wie alte traditionelle Bildmotive dann in neue Kontexte eingebracht werden.
Da würden wir gleich noch gerne zu kommen. Ich möchte nur trotzdem, weil Sie jetzt sagten, es ist doch dann wieder eine Frage der Bildung, wenn es eben ins Politische geht, wie bei der AfD. Aber Studien zeigen, dass der AfD-Wähler im Schnitt alles andere als bildungsfern ist.
Stimmt, ja. Das ist, aber wie gesagt, da geht es um eine Ideologie. Also das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Wenn einer ideologisch politisch von einem bestimmten Weltbild überzeugt ist, dann wird er den Unterschied zu dem, was jetzt xenophob und verschwörungstheoretisch ist, gar nicht machen, weil es ja seinem Weltbild entspricht. Mhm. Aber sozusagen die graue Masse, die nicht entschieden ist und die sozusagen nicht genau weiß, welchem Weltbild sie sich anschließen soll, in dem Bereich kann man schon versuchen, was zu machen, um zu verhindern, dass es eben eine Massenbewegung wird oder der Zulauf nicht allzu groß ist. Aber wie gesagt, es gibt sowohl Parteien mit linker als auch mit rechter Gesinnung und da ist immer ein Bildungshorizont da. Also das war schon immer so.
Ja.
Da muss man, glaube ich, den Unterschied machen. Nur dann, wenn jetzt wirklich Parteien anfangen würden, Verschwörungen anderen Parteien zu unterstellen, was vielleicht auch noch kommen kann, dann wäre das natürlich etwas, aber dann wäre das auch wieder relativ deutlich offen zu legen. Hm. Also wenn man so einen Unterschied treffen würde, wie überzeugt wird. Also eine Ideologie überzeugt immer mit rhetorischen Strategien, aber es gibt schon einen kleinen Unterschied.
Sie hatten den Nationalsozialismus angesprochen. Sehen Sie denn da Parallelen? Denn es geht ja auch in diesen Protestbewegungen wie Pegida oder eben auch bei der AfD gegen Minderheiten, also gegen Homosexuelle, gegen Ausländer. Da gibt es doch Überschneidungen zur Vergangenheit.
Ja, natürlich. Also ich meine, das waren auch xenophobe, antisemitische Einstellungen, die da gewirkt haben. Und da wurde auch mit verschwörungstheoretischen Versatzstücken gearbeitet, um die Juden schlecht zu machen oder Homosexuelle oder Leute, die Tattoos tragen oder was auch immer. Da ging es einfach sozusagen ums Andere. Alles, was anders war, musste eliminiert werden.
Aber was sagt uns das für heute, also für unsere Demokratie? Sagt uns für heute
schon, dass da Bewegungen am Werke sind, auf die man schon durchaus gucken muss. Aber wie gesagt, wir müssen einen Unterschied machen eben zwischen politischer Partei und Verschwörungstheorie. Mhm. Dass die sich dessen bedienen können, ist schon klar. Und wenn das funktionieren sollte, dann wäre das tatsächlich eine sehr ernstzunehmende Gefahr.
Mhm. Herr Hamdi?
Genau, das ging eigentlich in die gleiche Richtung, nämlich dass man auch in der AfD erstmal verschiedene Strömungen oder Flügel ausmachen kann. Nämlich einmal so einen marktradikalen Neoliberalen um Herrn Lucke und dann einen national-konservativen bis rechtspopulistischen um Gauland. gerade bei dieser rechtspopulistischen Ecke, da spielen dann vielleicht wieder Verschwörungstheorien eine Rolle und so eine Art Kulturalisierung auch der Völker in Europa, dass eben die Griechen und die südlichen europäischen Völker eben faul seien und die nördlichen Völker sehr arbeitsam. Und dass man da in der Politik eben darauf reagieren müsste und das dann vielleicht auch anerkennen müsste als Realität. Das ist ja so ein bisschen da auch die Forderung. Und dass quasi die Südeuropäer dann damit leben müssten, dass sie eben faul sind. Das verkennt natürlich jegliche strukturelle Ursachen der Krise und die Komplexität des Ganzen und passt dann wieder sehr gut in dieses einfache, schwarz-weiß, dualistische Weltbild von Verschwörungstheorien.
Jetzt gibt es ja auch diese uralten Denkmuster und Feindbilder, die sich gerade in so einem Umfeld so hartnäckig halten. Warum ist das so, dass zum Beispiel eine jüdische Finanzmacht die Fäden zieht im Hintergrund?
Weil sozusagen der Jude im europäischen Denken immer mit einem Feindbild belegt worden ist. Das ist einfach eine jahrhundertealte Stigmatisierung, die mit der jüdischen Bevölkerung verknüpft worden ist. Also das waren die anderen. Gut, wenn man es religiös natürlich jetzt deutet, dann kann man sagen, Juden waren diejenigen, die Jesus gekreuzigt haben. Das ist auch ein Motiv, was dann auch aufgegriffen wird, ein altes Bildmotiv, eben der Jude als Gottesmörder. Und daraus haben sich ja dann in der Rivalität Christentum-Judentum diese verschiedenen Feindbilder herausgebildet. Und es ist tatsächlich so, wenn man heute sich Karikaturen oder Darstellungen anschaut, dass also auf diese Motive zurückgegriffen wird. Nach wie vor. Also das ist wirklich klassisch. Also der Gottesmörder, der Blutsauger oder Kinderfresser, der Giftmischer und so weiter. Einfach dann in die neuen antipalästinensischen Kontexte oder wie auch immer. Also das kann man bestens nutzen. Ich könnte mir vorstellen, das haben wir jetzt aber noch nicht so untersucht, dass man solche Motive in Abwandlung dann auch gegen Muslime verwendet.
Sie haben vor kurzem auf einer Fachkonferenz mit internationalen Teilnehmern über Verschwörungstheorien in der aktuellen europäischen Krise debattiert. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie dabei gelangt? Welche Parallelen gab es? Welche Unterschiede in den Ländern?
Also wir haben uns mit Theorien zur europäischen Krise befasst und ich denke, das Beispiel aus Portugal war da recht interessant. Da wurden verschiedene Bildmaterialien zusammengestellt und nach bestimmten metaphorischen Kontexten geordnet. Es waren, glaube ich, 80 oder 90 verschiedene, meistens Karikaturen. Und da war sehr schön zu beobachten, dass auf der einen Seite nach dem Schuldigen gesucht wurde. Das war im Fall der europäischen Krise Angela Merkel, die sozusagen als Verursacherin auf verschiedene Art und Weise rausgestellt wurde. Und da spielt wieder der gleiche Mechanismus eine Rolle wie jetzt auch bei der textuellen Verarbeitung, nämlich dass verschiedene Wissenshorizonte oder Kontexte aufgemacht werden. Das Bild ist, glaube ich, überall durch die Presse gegangen, Frau Merkel mit dem Hitlerbärtchen. Da habe ich also mit einer minimalen Modifikation einer Fotografie kann ich sozusagen eine zweite Deutungsebene drüberlegen und sagen, den kompletten aktuellen Hintergrund ausblenden und diesen historischen einblenden. Das ist ein Mechanismus, der wird in der kognitiven Linguistik Hiding und Highlighting genannt. Also Highlighting ist, ich greife ein bestimmtes Merkmal heraus, um etwas Bestimmtes in den Blickpunkt zu rücken und gleichzeitig blende ich natürlich alles andere aus, was im Falle jetzt von solchen Verschwörungstheorien natürlich auch deutlich machen könnte, dass der Vergleich hinkt. Aber sozusagen dieses in den Mittelpunkt stellen bewirkt das. Also das sind metaphorische Konzepte und da gab es verschiedene Bilder, also zum Beispiel auch Charaktereigenschaften von Frau Merkel im Hinblick auf die Austeritätspolitik wurden herausgestellt, indem sie als Domina dargestellt wird. Im Dirndl interessanterweise, die dann im Hintergrund die angeketteten Vertreter der Regierungen von Griechenland, Italien und Portugal auspeitscht. Mhm. Oder wieder auch so Gaskammer-Szenarium und so weiter. Das sind dann natürlich auch Möglichkeiten, wie sie aus dem historischen und natürlich bevorzugt bei Deutschland der Nationalsozialismus, historische Kontexte, aber auch damit Stereotypen wachzurufen, die erklären, warum es in diesen Ländern so schlecht geht. Also Stereotypisierung eben gerade andersherum. Also wir haben vorhin, der Abend, der hat gesagt, also Stereotypisierung der faule Grieche und der faule Italiener und so weiter. Und da ist es halt die taffe Deutsche, die für Ordnung, Zucht und Ordnung sorgt. Also da war dann auch, glaube ich, noch ein Text dabei, wo dran stand, also es kommt nicht auf das Geld an, sondern auf die Disziplin. Das ist also sehr aussagekräftig. Oder dann auch im Hinblick auf überhaupt auf das vereinte Europa, also der Ausstieg der eventuelle von Griechenland, wurde so als Dominosteine die Fallen dargestellt, zuerst Griechenland, dann die anderen, dasselbe, die Variante, da geht es um eben das kognitive Konzept Kettenreaktion, dann mit Statuen, also die Statue des Diskuswerfers für Griechenland, die dann auch noch mit Gummibändern gehalten wird, auch noch mit einem ziemlich ironischen Kommentar und dann kippt und sozusagen das ganze Europa zum Fallen bringt.
Wie erklären Sie sich denn, dass alte Feindbilder wieder auferstehen? Also das Judentum ist schuld, der Deutsche ist der böse Nazi, die Südländer sind alle faul. Also dieses Reaktivieren alter Denkmuster, lässt sich das auf irgendwas zurückführen?
Weil es am einfachsten ist. Die Welt ist heute so komplex geworden, dass es sehr anstrengend ist, sich in wirtschaftliche Ereignisse einzuarbeiten. Also wer kann heute schon diese ganzen Finanzgeschichten genau durchschauen und erklären, wenn da einer kommt und sagt, ne, das ist ja eigentlich logisch, die waren es ja immer oder die sind ja so, die sind heute noch so, dann ist das für jeden die einfachste Lösung und das ist so eine gewisse menschliche Bequemlichkeit des Denkens.
Also weil die Welt komplex ist, vereinfacht man es dann auf anderer Ebene.
Ja, und Zufälle oder, wie soll man sagen, komplexe Zusammenhänge zu durchschauen zu wollen und anerkennen zu können, das ist auch nochmal eine Sache. Wie gesagt, die Bequemlichkeit hat da den Vorrang. Man liefert ja Erklärungsmuster und Schuldige mit solchen Vereinfachungen. Was braucht man da noch nachzudenken?
Also es gibt auch anthropologische und vor allem auch philosophische Überlegungen darüber, dass uns so ein gut-böse Denken inhärent ist, zumindest in der okzidentalen Kultur. Und natürlich lebt das in uns weiter. Wir müssen uns sicher sein als Menschen, welche Gruppe ist uns gut gesonnen und welche nicht. Wer ist der Freund, wer ist der Feind? Und bei so komplexen Sachen wie einer Wirtschaftskrise haben wir kein Gesicht vor Augen. Deshalb funktionieren auch so Karikaturen sehr gut, die Merkel dann als Sinnbild für die ganze Krise zeigen, obwohl das natürlich viel komplexer ist.
In Deutschland machte zuletzt so diese Redewendung die Runde, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ist das anders, andernorts ähnlich? Ist Rhetorik das stärkste Mittel von Verschwörungstheorien?
Also ich denke, Rhetorik ist schon entscheidend, aber auch die Macht der Bilder, mit der gearbeitet wird. Also ich denke, beides ist entscheidend.
Ja.
Auch die Präsentationen über YouTube-Videos oder Ähnliches, also da kommt dann nicht die Rhetorik alleine zum Tragen, sondern auch noch die Körperrhetorik. Die ganze Situation, da hat man heute mehr Möglichkeiten. Aber das argumentative Überzeugen geschieht natürlich in erster Linie über Rhetorik. Und Bildrhetorik ist natürlich ungleich viel assoziativer. Da kann ich sozusagen mit einem kleinen Bildchen eben riesen Hintergründe einblenden auf praktisch auf einmal, ohne bestimmte Festlegungen zu treffen. Aber der Kontext suggeriert ja schon ganz klar, was damit eigentlich gesagt werden soll. Aber die Ausdeutung ist da noch ein bisschen größer. Führt aber trotzdem, ist genauso zielführend, wie wenn ich argumentativ bestimmte Dinge anspreche.
Können Sie einen kleinen Ausblick geben? Es ist ja zwischendurch immer wieder angeklungen, ob die Verschwörungstheorie weiter Konjunktur haben wird und wie sich das entwickeln wird.
Also ich denke, dass es auf jeden Fall nach wie vor viele neue Verschwörungstheorien geben wird. Ich sehe allerdings auch gerade im Medium des Internets zunehmend diese Demontage von Verschwörungstheorien. Also da gibt es viele Menschen, die tätig sind und die durch Kommentare immer wieder darauf hinweisen, dass eine Verschwörungstheorie doch gewisse argumentative Schwächen hat. Und die werden dann auch rausgestellt. Also es gibt dann auch schon so verschiedene Arten, das zu ironisieren. Es ist sehr schwer, da irgendwelche Prognosen zu geben, dass Verschwörungstheorien nach wie vor und vielleicht sogar verstärkt produziert werden. Davon bin ich überzeugt, einfach weil diese Skepsis da ist, weil der Überblick fehlt und weil ein Ereignis das andere jagt. Die Menschen sind zunehmend verunsichert und gleichen das durch die Produktion von Verschwörungstheorien aus. Aber wie gesagt, die Verschwörungstheorie, seit sie eben nicht mehr im geheimen Örtchen ausgetauscht werden muss, hat sie auch die Aura des Geheimen verloren und steht allen zur Verfügung.
Bei der Konferenz hat Professor Massimo Leone, einer der Teilnehmer, was sehr Gutes gesagt. Und zwar hat er die Entwicklung des Internets und diese ganze Informationsflut analog zur Reformation gestellt. Er sagt, die Reformation hat eine neue Lesart der Bibel mitgebracht, in der man eben die Bibel nun sehr individuell lesen und auslegen konnte. Und er meint aber, mit dem Internet und mit dieser ganzen Informationsflut haben wir keine Anleitung bekommen, wie wir mit dieser ganzen Informationsflut umgehen sollen. Und das würde seiner Meinung nach auch die ganzen Verschwörungstheorien, es wäre ein fruchtbarer Boden dafür. Ich denke da eher so ein bisschen positivistisch und hoffe, dass wir irgendwann als Menschen doch historisch eine Lesart für das Internet und für diese ganzen individualisierten Informationen finden werden. Und dann hoffentlich werden die Verschwörungstheorien ein bisschen abklingen.
Die Verschwörungstheorie bringt die Welt nicht aus den Fugen. Wir sollten uns aber trotzdem davor hüten, sie als Spinnerei abzutun. Wir haben gesprochen mit Eva Kimmenich, ihren Studenten Amir Distarevic und Saman Hamdi. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Danke.
Ihnen. Danke auch. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.